willkommen zu unserer 200. Folge Talk Up, der Atlanta Falcons Germany Podcast. Die Umstände könnten besser sein für eine 200. Folge. Nichtsdestotrotz haben wir uns heute eingefunden und werden ein wenig über das vergangene Spiel reden, über alle schönen Sachen, die passiert sind, über alles, was so ein bisschen schlechter gelaufen ist, werden wir sprechen. Und wie ihr merkt, heute dienstags pünktlich, nicht Donnerstag wie letzte Woche, weil wir keinen Grund hatten zu feiern. Und so können wir auch pünktlich unseren Podcast starten. Ich bin heute nicht allein unterwegs, weil dieses Elend, das kann man nicht zu zweit, nicht zu dritt, sondern nur zu viert ertragen. Deswegen habe ich drei mitgebracht. Und ich würde einfach mal mit dem anfangen, der schon längere Zeit nicht mehr mit dabei war. Runter in den Süden, Mr. Gucci, Mr. Dave, hello.
Hello. Du hast gerade davon geredet, mit den schönen Sachen. Ich würde jetzt einfach mal mit der schönen Sachen anfangen. Fertig.
Wunderbar. Ihr merkt schon, die Stimmung ist bestens. Wir sind alle super gelaunt. Es gab auf Discord kaum Diskussionen. Aber das tut der Sache erstmal keinen Abbruch, weil genug Diskussionen haben wir hier. Und auch Chris ist, ich glaube, erst zur zweiten Halbzeit regulär gekommen, hat aber keine Mühen gescheut und hat sich das Ding trotzdem nochmal angeschaut. Chris, wie war es für dich beim Hockey?
Also ganz toll, da war es ganz toll und der Rest kam dann halt später. Und wie man sieht, hat sich ja selbst der Falke oben verdunkelt vor Scham ob des Ergebnisses. Und das Härteste ist Spiele, von deren Ausgang man schon weiß, im Nachgang nochmal gucken zu dürfen. In dem Sinne, habt Mitleid mit mir.
Immer, Chris, auf jeden Fall. Und auch Mr. Optimismus, der sich letzte Woche im Live-Talk nicht dazu hinreißen lassen wollte, eine Wette einzugehen, um ein Mittagessen, was er gewonnen hätte.
Ich hätte so gut gewonnen.
Scheiße. Verpasste Chancen im Leben. Hi, Kevin.
Moin.
Ich sehe schon, der Chat ist auch on fire heute. Kann es sein, dass wir verloren haben? schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr hier mit reinschreibt. Solltet ihr noch Fragen, Anmerkungen oder sonstige Kommentare haben, ab in die Kommentare damit. Erster war heute nicht Chlodwig, glaube ich. Aber doch. Es ist der, ja?
Oder? Ja, doch, ja. Er ist erst angezeigt.
Okay, ich glaube, ich dachte, ich hätte heute schon einen anderen Namen gelesen. Chlodwig 73, Rise Up aus Ulm. Jack 85 mit Nabend und Rise Up. Vettel 69 mit Servus. Jack 85, by the way, macht das einzig Richtige und schreibt: Und Glückwunsch zur 200. Folge. Danke, danke. Marius Egler hat sich hier eingefunden mit Rise Up aus dem Saarland. Jürgen 21, moin aus Kiel. Falcons doing Falcon things. Vettel 69 konsterniert noch, nach der 200. Folge hätten die Falcons auch etwas besser spielen können. Colors 1, hi Leute, schön euch zu sehen. Und Kurt 67, Servus aus München. Ja.
Wie fängt man sowas an?
Ja, ich überlege gerade. Reden wir über die personellen Änderungen erst, bevor wir über das Spiel reden. Ich glaube, Falcons News machen wir mal zuerst. Es gibt nämlich schon die erste riesengroße Konsequenz aus dem ganzen Desaster vom Sonntag. Ike Hillard, der 2023 noch arbeitslos war, ist 2025 wieder arbeitslos. Er war unser Help Me Out Wide Receiver Coach.
Yep.
Mhm. Ist das erste. Ja, darf ich Bauernopfer sagen? Oder ist das
Ja, schon.
Erste ja, Bauernopfer.
Bevor man an die großen Fische geht, nimmt man erst die kleinen.
Ja, ich glaube, so hat es mit DQ auch angefangen, oder?
Yep.
Der hat auch erst
den absolut richtig
entlassen und dann. Naja, jedenfalls, unseren Wide Receiver Coach hat es zuerst geschasst. Unser Passing Game Coordinator und Quarterbacks Coach TJ Yates darf diese Aufgabe jetzt noch mit übernehmen. Ist ja, wenn man nicht genug zu tun hat, gibt der Chef einem noch oben einen drauf. Langeweile darf nicht auskommen. Und Zach Robinson, unser Offensive Coordinator, sieht auch Konsequenzen, wechselt oben von der Booth runter an die Sideline. Auch das habe ich schon mal gehört in Form von Dean Pease erst vor ein paar Jahren.
Auch Steve Sarkisian durfte das bei uns mitmachen. Also es ist der schöne Platz im Homeoffice quasi wurde ihm genommen. Muss er wieder ins Büro.
So ein Mist. Chris, Augenwischerei an der Sideline zu stehen oder echte Maßnahme?
Für mich hat diese Maßnahme eigentlich nur einen Sinn, dass Robinson einfach kein Gefühl für die Spieler da oben entwickelt hatte. Scheinbar, also wenn es nur um die Spielsysteme geht und um die technische Abwicklung, ist die Kommentator, die Box oben natürlich wesentlich besser. Was also steckt dahinter? Ich denke mal, dass er Zugang zum Team braucht, erstmal, um überhaupt zu erfahren, wo da die Probleme liegen. Weil an sich hätte er sich das ja auch von seinen Assistant Coaches erzählen lassen können.
Kevin, wird es helfen, bei den Play Calls näher an der Sideline zu stehen?
Absolut nicht. Ich glaube, das ist aber so ein Vorwand quasi. Das heißt ein Vorwand. Das ist sein letzter Strohhalm, in dem er sich nochmal festhalten darf. Denn ich glaube, der Stuhl wackelt jetzt ganz gehörig. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es irgendwas am Play-Calling ändert. Denn die Play selber, die haut da rein, ob es oben oder unten ist. Ich meine, ob es da irgendwie Übertragungsschwierigkeiten im Headset angeblich gegeben hat im Spiel, sei mal dahingestellt. Die ersten zwei Wochen liefen auch schon nicht gut. Weiß ich nicht. Es wirkte so oder so sehr konsterniert, ob jetzt Defense, Offense, Special Team. Von daher glaube ich nicht, dass man jetzt freudespringend irgendwelche großen Ausschläge nach oben erwarten sollte demnächst.
Dave, hat der Stuhl noch vier Beine oder ist das schon ein Dreibein bei Zach Robinson?
Der Stuhl sitzt mit dem Arsch schon auf dem Boden auf jeden Fall. Die Glut ist schon gut da. Für mich hat das Ganze nur einen einzigen Vorteil, den ich sehe, den er bekommen hat, weil sowas immer nur eine One-Way ein One-Way-Gespräch, weil die Spieler konnten ja nicht antworten. Es kam immer nur übers Headset, der Call an Penix und er hat was draus machen sollen. So ist der Vorteil, was an Sideline ist, dass die Spieler jetzt auch zu ihm hingehen können, ein bisschen Feedback geben können, ein bisschen ihre eigene Meinung vielleicht mit reinbringen können. Ob er es annimmt, ob das gut ist, nicht gut ist, sei mal auch dahingestellt, ne?
Gibt es noch diese berühmten Telefone am Spielfeldrand?
Boah, das war geil. Die stehen da noch, aber wurden die jemals benutzt?
Früher habe ich öfter mal Spieler dran gesehen, ne? Aber seit ein paar Jahren, ich bin geil. Sind die da wirklich noch, die Telefone?
Ja. Echt? Also bei den Rams sind sie auf jeden Fall noch da. Ich meine bei uns auch.
Naja, wenn die Rams die haben, werden wir die auch haben.
Ich wollte gerade sagen, wir haben alles, was die Rams haben.
So ist es. Nur in schlechter.
Nur in, genau.
Ihr wisst, die Kopie schlägt niemals das Original. Ne? Das ist.
Sie haben selbst unseren First Round.
Die freuen sich so sehr. Ne?
Gut, aber ganz ehrlich, dass du keinen First Rounder hast, tut nicht so dolle weh, wenn du hochpickst in der zweiten Runde.
Mhm. Kannst du nämlich von da nochmal hochtrainen, sagst du. Dann kannst du ja den nächsten wegschmeißen.
So ist es.
Ist noch ein bisschen was reingekommen. Nessa ist mit dabei, Athos, Porthos, Aramis und D'Artagnan. Ich habe es nie gelesen, aber dürften die drei Musketiere sein. Plus D'Artagnan. Ja. Congrats, guys. Ich weiß nicht, wofür. Achso, vielleicht für die 200.
Genau.
Und auch Jonas Riechmann gibt uns noch alles Gute zur 200. Folge. Schöne Grüße aus Jena.
Schöne Grüße zurück.
Wir kommen nicht drumherum. Wir müssen über das Spiel reden und wir müssen darüber reden, dass es schon der erste Shootout ist. Schön fand ich, als so eine Statistik unten in der Bauchbinde war, das ist der erste Shootout seit, und dann erwartet man immer so eine fette Jahreszahl, so boah, seit 20 Jahren, 25 Jahren, das ist der erste Shootout seit 2023, es ist also noch nicht so lange her bei uns. Ja. Es ist, in Statistiken sind wir einfach klasse als Falcons, das muss man einfach sagen. Statistiken, Rekorde, das sind so Sachen, die liegen uns einfach. Ja, Jungs, es fällt mir wirklich schwer, so den richtigen Anker so zu finden, wo man ansetzen soll, weil es war so ziemlich alles grausam, also in allen drei Teams, Offense, Defense, Special Team, obwohl, und dann können wir ja mal die Schleife binden mit, was gut war. Kevin behauptet, er könne sagen, dass Jeff Ulbrich noch der, wie hast du es ausgedrückt?
Der kompetenteste von den dreien.
Der kompetenteste von den dreien ist.
Und ich würde jetzt mal sagen, das stimmt auch. Die Latte hängt ja nicht so hoch. Ich habe nicht gesagt, wie kompetent die beiden anderen sind. Und da mir auch keine Gegenargumente niedergelegt worden sind, dass die anscheinend kompetenter werden als Ulbrich. Wir haben geschrieben, da kam
von nein, dir nein, jetzt. Point, you got the point, ist auch richtig so. Kevin, dann klär uns doch mal bitte auf, bevor wir uns in die Höhle des Grauens begeben. Was lässt dich zumindest vermuten, dass ein Hauch von Kompetenz bei Jeff Ulbrich vorhanden ist?
Ne, wir haben Total jetzt einfach kaum was zugelassen. Die hat natürlich gute Field Position. Ja, okay. Mhm. Ist richtig. Ich meine, wir haben das Spiel auch lange offen gehalten. Da darf man sich ja gar nicht. 10-0 zur Halbzeit ist für mich kein einseitiges Spiel. Richtig. Der 17-0 fällt durch einen Pick 6. Also letztendlich hat die Defense gar nicht so viel zugelassen. War jetzt auch dem schuld, dass die Panthers jetzt nicht mehr auf dem Feld waren. Aber man könnte jetzt zumindest überlegen, dass die Defense nicht so schlecht gespielt hat wie die Offense, wobei das auch katastrophal schlecht war. Und ich meine, Ulbrich versucht der händeringend, das kann man ihm zumindest zugutehalten, irgendwie Pressure zu entwickeln, weil Four-Man-Pressure können wir eh nicht. Wir haben ja gar keinen Pass-Pressure, der überhaupt mal sein 1 gegen 1 gewinnen kann. Und ich meine, die Panthers spielen hier teilweise, ich glaube, mit 3 oder Spielern in der O-Line, die eigentlich dann nicht spielen sollten, und mit 2 zumindest. Ja, wenn du es da nicht schaffst, mit 4 Leuten irgendwie Druck zu generieren, dann ist das ein großes Problem des Front Offices, wie sie unser Kader zusammenstellen und auch des Scoutings, denn die haben anscheinend sehr viel Ahnung davon, wer gut seine Reps gewinnt und wer nicht. Ich meine, er versucht händering da irgendwie was hinzukriegen, und ich meine, klar, wenn du immer 5-6 Mann reinschicken musst, damit du irgendwie so ein bisschen Druck generierst, dann ist natürlich hinten irgendwann auch mal offen. Deswegen, also ja, keine Ahnung, einen großen Vorwurf würde ich ihm jetzt gar nicht machen, weil viele Punkte haben wir gefühlt nicht zugelassen bei den Panthers. Und nachher war es eh, ich glaube, nach dem 17-0, ich glaube, da waren die Spieler eh schon durch.
Darfst du nicht. Darfst ja, in der Liga nicht bei 17 Punkte Rückstand, darfst du nicht durch sein. Entschuldigung.
Ja, aber das kreide ich ja nicht mal irgendeinen Coordinator an, sondern einfach den Spielern. Weil nach dem 17-0, nach dem Pick 6 war vorbei. Da wusstest du schon, das Ding ist durch. Mhm. Also, wie gesagt, Ulbrich habe ich zumindest das Gefühl, dass er so ein bisschen irgendwas versucht in der Offense. Das ist ja im Vergleich dazu ja katastrophal. Also, dass die Plays anscheinend nicht rechtzeitig reinkommen, dass Panik so gefühlt 10 Sekunden Zeit hat, sich mal die Defense anzugucken. Und immer diese, also es wirkt sehr unkreativ. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, was Zach Robinson machen will. Also, beim Völker Hollick haben die ja gut geschrieben. Bei Arthur Smith wussten wir, was er machen will. Run-heavy, daraus vielleicht mal Play-Action. Bei Shannon wusste man, das ist ein West Coast-Game, was sehr, sehr Play-Action-lastig ist. Bei Zach Robinson so, keine Ahnung, was er machen will. Ja, er mag seine Pistol- und Shotgun-Formation, so ich weiß nicht, was er daraus machen will. Deswegen ist, ja. Und Special-Team, da brauchen wir gar nicht drüber reden, denn wer das so hoch gelobt hat noch von unserem Head-Coach und, oh, da legen wir so viel Augenmerk drauf, das ist, glaube ich, das ist noch schlechter. Das ist noch schlechter als das, was wir in Offense und Defense gesehen haben. Also, er ist Versagen auf ganzer Linie. Und ja, irgendwie leider besteht das immer mehr meine Vermutung, dass Morris einfach, er ist es einfach gar nicht.
Räumen wir jetzt mal kurz das Feld geordnet auf. Jetzt hast du
Ich habe einen Rundumschlag gemacht.
Fangen wir gerne mal mit dem Offensichtlichsten an, mit der Offense, was echt hakt. Und es war mit weitem Abstand das allerschlechteste Spiel von Michael Penix Jr., was wir bisher von ihm gesehen haben. Hier hole ich jetzt mal die erste Statistik raus, weil du sie angesprochen hast, Kevin. 10 Sekunden hätte Penix gerne. Wisst ihr, was der Schnitt ist bei ihm?
Ich schätze mal knapp an die 3, so 2,6, 2,7
maximal. Naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber wie viel Play-Clock hat er noch, nachdem er die Spielzüge durchgegeben hat?
Im 6 Schnitt? Bis 7 Sekunden und dann war noch eine Motion mit dabei.
Achso.
Okay. Es sind 7,8 Sekunden im Schnitt, wo er sich die Defense angucken kann, wo noch jemand in Motion geschickt wird.
Achso, ja, habe ich jetzt falsch verstanden, sorry.
Ja, ist kein Problem. Ne? War ja auch nicht gut gestellt, die Frage. Aber das müsst ihr euch mal vorstellen. Es ist immer noch ein Quarterback, der sein 6. Spiel macht. Und dem gibst du an der Line of Scrimmage 7,8 Sekunden im Schnitt zu gucken, wie ist die Coverage, kommt da ein Blitz auf mich zu, muss ich nochmal was umstellen, dann noch in Motion und allem drum und dran.
Vor allem, sorry, ganz kurz noch. Ja. Vor allem, der kann sich ja nicht mal die Motion angucken. Also wenn jetzt zum Beispiel Kyle Pitts in Motion gegangen ist, er kann sich ja nicht mal richtig angucken, läuft der Linebacker mit oder nicht, weil er die Playcocks schon so im Auge halten muss, dass er das Signal zum Snap geben kann.
Ja. Und deswegen, ich habe schon zu den Jungs vor Podcast-Beginn gesagt, ich möchte Penix nicht verteidigen. Er sagt ja auch von sich selbst, er hat genug Credit an vielen schlechten Spielzügen und auch nicht gesehenen Receivern. Aber es kann nicht sein, dass du deinem unerfahrenen Quarterback teilweise so wenig Hilfe an die Hand gibst. Vor allem, weil wir ja auch gesehen haben, ja, es waren nicht die besten Defenses in den letzten 3 Spielen, die er hatte. Aber man hat doch gesehen, dass er das bespielen kann, das ganze Feld. Dass er eine weitaus bessere Accuracy hat, als die er jetzt gerade uns zeigt. Er wird nie der 100%-Passer. Das müssen wir uns nichts vormachen. Aber wir geben ihm ja nicht mal mehr die Chance zu werfen. Ich meine, mein Gott, wo ist sein verdammtes Selbstvertrauen hin? Der Typ lebt davon, in enge Fenster zu werfen. Das hat er in Washington gemacht und gemacht und gemacht. Das war seine Stärke. Der wirft die 50-50-Bälle. Das war schon so. Das ist aber sein Wesen. Das ist halt hopp oder top. Entweder es geht gut oder es geht nicht gut. Und die Chance geben wir ihm nicht mehr. Heute im The Athletic war es, glaube ich, habe ich im Podcast gehört. Du musst deinem Quarterback die Chance geben, auch einfach deinen besten Receiver anzuwerfen. Auch wenn er nicht offen ist. Sag ihm, wirf ihn an. Und London ist jemand, der Contested Catches kann. Der alles dafür tut, Bälle zu gewinnen. Aber er macht es nicht. Ihr könnt euch das Tape angucken in Washington. Rome Odunze, in was für Situationen er mit Penix zusammen war. Die haben blind miteinander harmoniert und Odunze hat sonst was rausgeholt aus den ganzen Würfen. Ich sehe einen verunsicherten Quarterback, der nur noch Checkdowns wirft, weil er Happy Feet hat mittlerweile, Geister auch sieht. Es ist leider so. Ich glaube, wenn du so oft Pressure kriegst, und ich habe die Pressure-Zahlen hier wieder aufgeschrieben, dann bist du irgendwann so verunsichert, dass du dir nicht mehr zutraust, diese Würfe zu nehmen. Und das macht mich sehr traurig. Das macht mich wirklich sehr traurig, weil wir gesehen haben, dass es geht mit ihm. Und wenn ich sehe, was für eine Pocket Young teilweise hatte, die riesig war, die wirklich riesig war, er konnte sich da drin frei bewegen, links, rechts, vorne, hinten. Und wenn ich dann sehe, welche Pocket Penix hat, die total eng ist. Und er hat nun mal diese Throwing Motion, die er hat, die sehr ausladend ist. Er kriegt den Ball schnell los, aber er braucht den Platz, um zu werfen. Ja, dann, Entschuldigung, dann das kannst du deinem jungen Quarterback nicht antun.
Das, der schlimme Nebeneffekt ist, du arbeitest dann halt auch zum Beispiel mit Screens und das ist ja dann diesmal verheerend in die Hose gegangen durch den Pick 6. Das war dann im Endeffekt einfach vorhersehbar. Das haben wir in den vergangenen Spielen öfters mal gehabt, dass Robinson quasi immer als Absicherung da steht, als letzter Ausweg. Und das war nur eine Frage der Zeit, wann der Gegner mal konsequent darauf reagiert.
Chris, wenn wir mal so sind, wir haben ja irgendwann mal, wir kennen das noch woanders her, wir haben ja irgendwann angefangen, Ridder nicht mehr zu vertrauen. der dann nur noch Checkdowns und Screens gekriegt hat. Mhm. Und daraus sind auch schon mal zwei Interceptions und Pick Six damals entstanden. Irgendwann, ich meine, die sind ja nicht doof, die Defensive-Spieler der Gegner. Die irgendwann checkst du, das geht nur noch in eine Richtung. Da spekuliere ich jetzt mal drauf.
Ja.
Was würdet ihr denn dann von Option Plays zum Beispiel halten? So grundsätzlich mal ins Bauen.
Ja, why not?
Da musst du ihm halt das Vertrauen geben, ihn auch ein bisschen laufen zu lassen, mal Run Designs mit reinzumachen. Allgemein das komplette Screen Game. Ich meine, wir haben zwei oder drei Screens drin gehabt, okay. Aber die Ausführung, der Grundplan daraus schon. Ich meine, das eine Play, wo Algier erstmal rechts neben Penix steht, dann winkt Penix ihn zu sich rein und es wird ein Wide Receiver Screen. Und im Endeffekt war es so, dass London ins Second Level rennt zum Vorblocken. Algier läuft auch nach vorne für einen weiteren Checkdown. Die O-Liner rennen auch nach vorne zum Blocken. Algier nimmt kein Blitz-Pickup auf gar nichts. Und ich glaube, das war Mooney, der das Ding gefangen hat und erstmal gegen drei Defender alleine ankommen sollte. Wie kann sowas funktionieren? Oh. Algier hat dir keine Sekunde mehr gekauft als Quarterback, dann lass ihn doch wide out stehen und mit vorblocken. Und wieso gehst du so oder so mit deinem Blocker und sagst schon, okay, ich will Second und sogar das Third Level angreifen und blocken, wenn du weißt, dass dein Passempfänger erstmal ins First Level nicht mal durchkommen kann. Die ganze Umsetzung, die ganze Ausspielung und so weiter. Oder genauso wie Curtis geschrieben hat, gerade was Dominik von meinte, mit der, dass er keine gute Spirale hinbekommt, dass seine Wurfpower selbst vorhin schon übrig ließ. Aber das war ja im Endeffekt, er hatte nicht den Platz, seine Wurfbewegung auszuführen. Also 80% seiner Plays, er hat als Linkshändler auch einen guten Zeitraum alles drum dran, aber er hat nicht ein einziges Mal den Platz gehabt und von seinen Receivern auch absolut keine Hilfe bekommen.
Das ist es auch. Das kommt noch erschwerend hinzu, wenn man sich das All-22 anguckt. Es gibt unheimlich viele Szenen, gerade zum Ende hin, wo die Receiver dann endlich mal frei sind. Wenn du aber vorher zwei Spiele hast und dann noch eine Halbzeit am Sonntag, wo einfach nichts frei ist, also irgendwann drehst du durch. Ich kann mir das nur vorstellen als Quarterback, ich war nie einer, aber du verlierst halt das Vertrauen und guckst dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr richtig. Mal, by the way, wisst ihr, wie viele Passing Attempts wir hatten? Von nur Penix?
32 oder 36?
36. Mhm. Der hat nicht alle, er hat nicht mal alle Dropbacks gespielt. Wisst ihr, wie viele jetzt zum Beispiel Herbert, sag ich schon, Justin Hurts hatte? Jalen Hurts?
Ich glaube unter 20.
19. Und die gewinnen. Bei uns ist es nicht ausbalanciert einfach.
Ja. Komplett.
Ja. Und zu Mooney können wir mal was sagen. Wenn sich nach dem Spiel unser Headcoach hinstellt und sagt, naja, ihr müsst das verstehen, Mooney hat die ganze Preseason gefehlt. Fair. Für ihn sind jetzt die ersten 4 Wochen seine persönliche Preseason.
Wie, spielt er nicht?
Keiner hat Preseason gespielt.
Ich sag, so what? Ey, wir sind aber noch im Professional Football unterwegs hier, oder was passiert gerade, ne?
Also sorry, sowas kann ich ja nicht mal in der Highschool bringen. Mit so einem Argument dich dann da hinzustellen und keine Ahnung was. Und ich fand es auch so schlimm, PFF sagt, Mooney hat im ganzen Game 2 Drops. Was haben die für ein Spiel gesehen? Welches Quarter? Also ich komme Minimum auf 6. Also klare Drops sind es vielleicht nur 3 oder 4, aber fangbare Bälle. Also wirklich Dinger, die waren ihm auf die Nummer gezimmert, die er fallen lässt. Sachen, wo er seine Route nicht ganz hundertprozentig durchläuft und keine Ahnung was. Und das Schlimmste am Mooney, das hat mich so dermaßen aufgeregt. Zach Robinson braucht 1000 Jahre, seine Playcalls reinzugeben. Dann kommt ein tiefer Wurf auf Mooney, er fängt den nicht. Die Playclock fängt direkt wieder von 40 an runter zu ticken. Und Mooney, obwohl er 25 Yards down the field ist, läuft erstmal ganz gemütlich wieder zurück zum Huddle. Und ich habe immer wieder gemerkt, unser Huddle hat gestartet bei 18 Sekunden. Bei 9 sind wir aus dem Huddle raus, haben uns aufgestellt. Dann noch eine Motion. Die Panthers haben andauernd um die 20 Sekunden rum ist ihr Snap erfolgt, wo wir gerade mal im Huddle standen.
Passt einfach nicht.
Nein.
Wir haben übrigens die nach 3 Spieltagen 6. meisten Drops in der Liga. Wir haben noch DJ Hot Sauce mit dabei. Hallo Franz, 200 Folgen, zu wild. Liebe Grüße und naja, was soll man sagen? Kann man eigentlich nur noch mit Humor nehmen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ne?
Schick mal was rüber, wenn du noch ein bisschen Humor dafür übrig hast.
Aber okay. Wo wir ganz kurz, ja, wo wir auch bei der Offense halt sind, was mir auch über uns allen ja so missfällt, es ist ja eigentlich nur Bijan. Und das hat der Pascal jetzt auch am Sonntag gesagt, mit dem habe ich quasi parallel geguckt. Er meint, das sieht halt original aus wie Giants unter Saquon Barkley. Defense war jetzt genau okay, stellst halt einfach Barkley zu, geht einfach gar nichts mehr. Und ich verstehe nicht, wie man so starrsinnig sein kann, dass man Algier 6 Snaps gibt gegen Bijans 53. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also ob das, kann ich mir nicht vorstellen, dass Bijan da irgendwelche Star-Allüren hat, dass er sagt, er will das unbedingt und fordert das alles. Kann ich mir bei ihm nicht vorstellen, irgendwie so wie er wirkt. Ja. Aber warum machen die Coaches das? Du guckst überall in die Liga, die Leadbacks sind einfach, also Saquon ist ja wirklich ein Ausnahmefall, was das jetzt angeht. Ansonsten klappt das einfach nicht, wenn du nur einen einzigen Leadback hast, der da dauerhaft irgendwas macht. Ich meine, Lions sind da prädestiniert dafür mit Montgomery und Gibbs, das könnten wir halt auch, aber...
Es ist so geil. Ich weiß nicht, wer sich gestern das Spiel angeguckt hat oder wenigstens die Highlights. Das ist
das halt traumhaft, ne?
Davon träumst du halt, dass du so mit, ja, Gibbs und Montgomery spielst, wie mit Bijan und Al-Jair dann.
Ja, aber bei den Lions erstmal, die Line ist halt einfach abgrundtief geil. So, und... Die haben einfach einen Headcoach und ich glaube, wenn du da einen Fehler machst, der haut dir erstmal richtig einen auf die Rübe. Wortwörtlich wahrscheinlich auf die Rübe. Mhm. Und ich glaube einfach, dass Campbell auch so ein Motivator ist. Ist er ja auch. Das ist nicht nur Glauben, das ist er. Wenn er in der Kabine steht, das ist ja auch ein relativ
imposanter Mensch.
Imposanter Mensch, danke. Ja, ist richtig. Einfach so ein Typ. Also wenn der vorher denkst, so, ja, okay, mach ich Coach, alles. Ist okay. Stell ich mich hin, brech mir auch notfalls ein Bein dafür, aber ich fange den Touchdown so ungefähr. Aber auch da fängt das immer an, dass die Lions haben einfach auch ein Front Office, was einfach gut funktioniert. Die wissen halt genau, welche Spieler man nehmen müsste, machen sinnhafte Trades und keine Ahnung, bei uns ist es wie immer. Das ist, fängt eigentlich ganz oben an, das predige ich ja auch schon länger. Es zieht sich halt einfach so durch, dass die Kultur wahrscheinlich auch die Blank irgendwie implementieren will, das freundliche Familien.
Coach Happy.
Coach Happy ist er jetzt, ja, Raheem Morris, ne?
Ja.
Also dieses familienfreundliche Gehabe von Blank, wahrscheinlich hat er Home Depot halt auch so groß gemacht, irgendwie in seiner Unternehmensführung, aber im Sport keine Chance.
Ja, wir sind auf vielen Ebenen einfach zu brav, was das betrifft.
Überall. Also, ja. Und dazu eben Front Office, was nicht funktioniert und uns keine Spieler da irgendwie bereitstellt, die gut funktionieren. Keine Ahnung. Kann man weiterhin immer nur mit sehr viel Neid und Anerkennung irgendwie zu anderen Teams gucken und sagen, warum machen wir das eigentlich nicht? Aber, ja.
Ich lese euch allwöchentlich die Pressure-Zahlen vor, die unsere O-Line zugelassen hat. Mhm. Ich beginne mal positiv. Ryan Neusel. 0 Pressure zugelassen. Ich steigere mich dann, weil sowohl Lindstrom als auch Wilkinson und Matthews 2 Pressure zugelassen haben. Und Bergeron hat das Ganze mal verdoppelt. Der hat alleine 4 Pressure verursacht. Ich bleibe dabei, wie die letzten Wochen auch zuvor. Wir kriegen viel Inside Pressure. Und das macht die ganze Pocket eng.
Ja.
Vor allem ist das halt auch der kürzeste Weg zum Quarterback.
Ja. Penix hat immer noch die besten Werte laut PFF. Bei Avoided Sex, da ist er ganz stark drin. Aber vielleicht muss er den einen oder anderen tanken, um dann eben nicht vorgewillt den Checkdown anzuwerfen. Ich weiß es nicht, was da gut ist oder besser ist in dem Augenblick. Aber es ist schwer. Ich finde es echt schwer für ihn. Ich finde die ganze Bewertung von Penix, finde ich, so unfassbar schwer. Ich tu mich damit halt schwer, weil, ja, ich wiederhole mich, aber man hat ja gesehen, was er kann. Er hat dasselbe, was er auf dem College gezeigt hat, die letzten 3 Spiele gezeigt in der letzten Saison.
Ja.
Wir haben gezeigt, dass er das kann mit dem Team. Alle waren total positiv, sie haben den Sommer mit ihm verbracht und Catches gemacht und noch mehr Catches gemacht und überhaupt. Das ist so ernüchternd.
Das Ganze. Ja, ich weiß nicht, ob man die Leute nicht darauf vorbereitet hat, aber da stehen dann an dem Spieltag auch noch Gegner auf dem Feld. Und das kannst du einfach vorher nicht simulieren. Das kannst du kannst in der in den Camps die wunderschönsten Würfe zeigen, aber wenn da kein gegnerischer Druck ist, da ist, dann ist halt alles nur für die Katz.
Ja, aber die letzten drei Spiele letztes Jahr, die er gestartet hat, da war ja Magic da. Da haben ja alle gesagt, okay, Zach Robinson hat es dann hinbekommen, ihn und Drake London. Drake London hatte seine stärksten Spiele bisher, alles drum und dran. Das sah ja wirklich gut aus. Wir haben Play-Action reingebracht. Wir haben ein bisschen Rollouts drin gehabt, alles drum und dran. Aber auf einmal ist wirklich alles weg davon. Und ich frage mich nur, war es letztes Jahr so, dass man gesagt hat, okay, diese Season ist eh gelaufen, wir lassen jetzt einfach go hard or go home, so auf die Art. Und jetzt, ja, ist noch Anfang der Season, jetzt machen wir mal Piano, jetzt machen wir mal langsam und er ist ja noch so jung und so frisch. Er will es, er kann es, er zeigt es immer und immer wieder. Und du limitierst ihn halt so extrem, dass er sich halt nichts mehr traut. Ich meine, da, wo er im Sack wegscrambled ist und dann nach vorne geht und du siehst, ein Defender läuft auf ihn zu, wenn er nach rechts geht, hat er noch ein paar Yards mehr. Er geht direkt ins Slide. Das wirkt für mich nicht so, als ob er Angst vor dem Kontakt hat, sondern als ob er die Instruction dazu bekommen hat, bevor du Kontakt bekommst, gib dich auf. Und dass er halt in so einer Situation ist, nicht halt mal mehr probiert, noch einen Defender rauszunehmen, mitzunehmen oder keine Ahnung was. Klar, wir wollen alle nicht, dass er sich verletzt. Wir wollen jetzt nicht, dass er a la Lamar Jackson oder Jaden Daniels oder sowas übers Spielfeld geht. Natürlich nicht. Aber ich meine, da haben wir selbst von Kirk Cousins mehr Running Action gesehen. Oder gerade in Woche 1 gegen die Buccaneers.
Ja, das ist was, was mich auch stört. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, er hat die meiste Laufarbeit im College gehabt. Und zwar früh im College, wenn ich mich noch richtig erinnere. Hinterher auch nicht mehr so. Er hat ja sein Spiel dahingehend etwas verändert. Aber tatsächlich fehlt mir das für einen modernen Quarterback mit seinen Fähigkeiten, sollte auch dieser Teil des Spiels mit eingebunden sein.
Er hat es ja in Woche 1 gegen die Tampa Bay Buccaneers getan. Holt das First Down in der Red Zone raus. Holt den Touchdown raus in allem drum und dran. Warum ist das in Woche 2 und 3 auf einmal weg? Und dann sage ich noch was. Es wurde im Trainingscamp ganz oft davon gesprochen, ihm mehr Game-Manager-Attitude zu geben. Wenn ich an letztes Jahr denke, dieser Shootout gegen Washington, wo Jane Daniels und Michael Penix alles gegeben haben, wo die sich gegenseitig gebettelt haben und eben Penix diese Würfe genommen hat, die ja risky sind, aber eben uns die Punkte gebracht haben, über 30. Dann muss ich sagen, machen wir ihn gerade kaputt? Coachen wir ihn vielleicht gerade kaputt? Wollen wir ihn in irgendwas reinzwingen, was er einfach nicht ist?
In einen goldenen Käfig?
Ja, ist wirklich so. Also wenn man selber sagt, du bist nicht bereit, du machst mal nur das Mindeste. Und er aber zeigt, ey, ich will aber mehr. So wie in der Schule, wenn du unterfordert bist, so auf die Art.
Naja, ich habe das Gefühl, man hat so Angst vor Turnovern. Ne? Ja. Dass die ihm vielleicht sagen, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist bei dem Pass, nimm den Checkdown. Wo sind die 50-50-Bälle, die er letztes Jahr geworfen hat? Auf Drake London.
Ja. Auf Mooney auch.
Auf Cutterill Hodge, das Sideline-Ding.
Ja, genau. Wirklich.
Haben die ihm wirklich gesagt, wir müssen Turnover ab jetzt vermeiden?
Ja. Aber es ist halt auch wirklich so, als ob wir in unserem Playbook für Pässe 3 verschiedene Plays haben, für Running Plays 3 verschiedene Plays und das war's. Also wir haben einen Swing Pass 9-mal genau das Play gecallt und ich meine, er hat nicht 9-mal genau den gleichen Receiver angeworfen, aber 9-mal genau 1-zu-1 das gleiche. Es hat nicht einmal sehr gut funktioniert. Dass du sagen könntest, dieses if it work, don't fix it. So auf die Art. Aber es hat ja nicht gewirkt. Warum machst du es weiter? Also, never change running system, so auf die Art.
Zumal er auch, wenn wir Play-Action gespielt haben, wieder diesen Fake, also den Handoff-Fake gemacht hat und sich wieder um 180, also um 360 Grad dreht, schon nicht 180 Grad wäre richtig, aber wo ich denke, warum? Also warum macht er den Handoff, als wenn er nach, keine Ahnung, nach links rauslaufen würde, nur um sich dann wieder nach rechts zu drehen? So, hä?
Das wirkt einfach unnatürlich.
Also, ich habe keine Ahnung, warum. Also was?
Als hätte man diesen Playstyle genommen von einem Rechtshänder. Und hat vergessen,
ja, ihn genau
zu stellen im Training.
Ja.
Hat ihm gesagt, du musst so rumlaufen. Das machen alle. Alle laufen so rum.
Ja.
Oder die spielen damit, oder die haben gedacht, die gegnerische Defense ist doof, also so 3D-Schach, und haben gedacht, die sind es gewohnt, gegen Rechtshänder zu spielen. Die vergessen bestimmt, dass du Linkshänder bist. Dreh dich mal so rum, als wärst du Rechtshänder.
So unangenehm, wenn die Coaches der Gegner die ganze Woche darauf trainieren lassen.
Ja, aber Kann ja sein, dass die so denken, so, weißt du, boah, wir sind ursmart, wir verwirren die jetzt richtig, dass die so gewohnt sind, gegen Rechtshänder zu spielen, weiß ich nicht. Also kam jetzt gerade die Schnapsidee von mir, ne?
Ich meine,
so doof kann es ja nicht sein.
Ja, ich meine, unserem Gegner-Scouting-Team würde ich genau das auch zutrauen, so wie wir teilweise spielen.
Das ist ja auch so ein Armutszeugnis, ne? Dass unser Coach sich da hinstellt, nee, gar nicht unser Spieler, war ja Bijan, der gesagt hat, so, wir waren auf die Looks der Defense nicht eingestellt. Das hat er schon Woche 1 gesagt.
Das war Woche 1.
Und jetzt Woche 3
war es.
Genau. War es wieder.
War es Penix, glaube ich, der
ist. War es Penix dann? Ja, ja. Einer von meinen Bijan oder und Penix.
Woche 1 war es Bijan.
Okay.
Und jetzt Woche 3 war es Penix.
Ja, ja, stimmt. Da fasse ich mir an den Kopf. Also, das kann doch nicht sein, dass sich deine Spieler da hinstellen und sagen, haben wir noch nie gesehen, so ein Look von der Defense. Also, das ist mir so neu gewesen. Was machen die unter der Woche? Und es passt ja irgendwie in dieses ganze Führungsbild, was Raheem hat, dieses nicht mal draufhauen, alles ist ein bisschen locker und player-friendly und lässt sich von London im Training umschubsen. Alles cool ist immer für einen Lacher zu haben, aber ich glaube auch, ihm fehlt diese Motivationsfähigkeit. Also wie gesagt, du bist da 10-0, 17-0 zurück. Ich glaube, da fehlt einfach, dass er dir mal den Arsch aufreißt und sagt, hey, Leute, wir müssen uns hier mal zusammenreißen, sonst verlieren wir das Ding. Ich meine, ja, cool. Guck dir die Eagles an gegen die Rams, dass sie das Ding halt einfach dann gewinnen. Motivationsmonster vom Herrn, klar, hier und da auch Glück gehabt, aber trotzdem kriegen die das einfach hin.
Und wie haben die Eagles das gewonnen? Die haben gecheckt, die haben nämlich gecheckt, was die Woche 1 und Woche 2 überhaupt nicht gemacht haben und in der ersten Hälfte auch nicht. Ey, wir haben ja einen Star-Receiver. Geben wir ihm doch einfach mal die Chance. Geben wir ihm doch einfach mal die Chance, den Ball zu catchen. Der wurde nämlich in Contested-Situationen reingeschickt in Halbzeit 2.
Ja, ja.
Jalen Hurts hat die ganze Saison noch nicht richtig geworfen und auf einmal checkt er, ey, wir liegen zurück. Ich habe ja einen Star-Receiver. Den werfe ich mal an.
Ja, aber vor allem, wenn man daran denkt, wie weit lagen die zurück, sind wieder zurückgekommen. Die Bills gegen die Ravens zum Beispiel. Was war das für eine Point-Differential? Und die sind zurückgekommen. Und wir sagen halt bei 17-0, ja, okay, wir hängen das Ding an den Nagel komplett. Yep. Dass da halt nicht mal Wille hinten dran ist, dass man sagt, okay, Leute, kommt an die Sideline, wir reißen uns jetzt alle zusammen den Arsch auf. Oder ich meine, Bodies Coaching, Delay of Game nach einem Timeout.
Ja, stimmt.
Ja, großartig.
Fairerweise mal zum Reinwerfen, also wir hatten die Thematik heute schon. Wir haben es auch dem offiziellen Schiedsrichter an der Sideline gesagt, das Headset von Penix ist ausgefallen im ersten Quarter. Ich weiß nicht, ob das die Problematik war, dass das Play nicht rechtzeitig...
2 Minuten hätte ich auch runterlaufen können.
Ich sag's nur.
Ich weiß es nicht. Aber trotzdem, ich meine, selbst für solche Situationen musst du ja irgendwie einen Gameplan haben. Zu sagen, hey, wenn meine Calls mal nicht durchkommen, ich meine, wenn du jetzt Two-Minute-Drill machst zum Beispiel und du musst nur Huddle gehen und so weiter, dann hast du ja auch 5-6 Plays, wo du dich als Quarterback dran deine Abfolge. Züge machst, das Spiel ist genau deine Abfolge, genau. So ein bisschen Security-Plan.
Ja, da ist dann aber nicht nur der Quarterback auf Awareness gesetzt, sondern das ganze Team. Ich weiß nicht, wie kurzfristig da die Absprache ist, wenn der Quarterback merkt, mein Headset funktioniert nicht, ich habe jetzt gerade das Play-Call nicht durchgekriegt. Ich ziehe jetzt mal schnell ein No-Huddle durch mit meinem Team. Ich weiß nicht. Die musst du ja erstmal alle einfangen da, die anderen 10 auf dem Platz.
Ja. Nee, aber ich meine, wenn du dann ins Timeout gehst, weil das nicht funktioniert und dann seitlich und du merkst während den 30 Sekunden, da kommt nichts raus, dann musst du ja theoretisch Raheem hingehen zu Penix und sagen, hey, nach dem Timeout, wenn es doch immer nicht funktioniert, oder Cousins muss dann für ihn da die Veteran Leadership übernehmen oder keine Ahnung was. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, ja okay, wenn es dann weiter nicht geht, dann fressen wir halt einen Delay of Game und nehmen nochmal 5 Yards. Deswegen meine ich, es muss halt schon im Training irgendwie so eine Situation mal geprobt sein, dass man ihm sagt, hey, wenn alle Stricke reißen, nicht unbedingt No Huddle, nicht unbedingt 2-Minute-Drill, sondern in solchen Fällen irgendwelche Basic Plays und so weiter, bevor wir gar nichts machen, mach irgendwie sowas. Ich meine, er ist ein Rookie, er hat jetzt seinen 6. Start gehabt. Es ist klar, dass er bei sowas einfach noch ein bisschen...
So ein Aaron Rodgers zieht das vielleicht durch, aber weiß ich nicht, ob da so ein Jackson Dart sich jetzt hinstellen würde oder in Bo Nix und da einfach irgendwas durchziehen.
Absolut, aber deswegen musst du ihm ja diese Hilfe geben, weil Aaron Rodgers macht das vielleicht von sich alleine. Naja, schaltet schnell, gibt es durch und so weiter und so fort, aber fand ich schwer.
Mal davon ab, dass Aaron Rodgers wahrscheinlich sowieso nicht das befolgt, was er aufs Headset kriegt.
Und das glaube ich
auch. Das Gegenteil davon.
Das ist wahrscheinlich.
Stimmt.
Ja. Ob der überhaupt ein Headset trägt, andere Frage.
Ja. Oh Mann, oh Mann.
Ja. Da lässt sich nur so ein paar Delfingeräusche mal aufs Ohr bringen und dann weiß er, ja, oh, das ist das Black Hole. Ja, alles klar, jetzt fühle ich es.
So ein Voice Changer drin, wenn Arthur Smith ihm.
Ja, wirklich. Geht,
ich werf's mal rein, nur der Statistik halber, damit alle Zuhörer auch mal gehört haben, die vielleicht nicht so tief drin sind in der Thematik. Ihr drei werdet es wahrscheinlich schon gehört haben. Wir sind somit weiterhin das einzige Team der Liga, das kein Touchdown über einen Receiver respektive Tight End hat in dieser Saison.
Ja, das führt uns gleich eigentlich direkt zur Red Zone Effizienz.
Wie auch brauchst immer. Du gar nicht ansprechen, weil du musst ja erstmal in die Red Zone kommen.
Es gab ja keine. Es gab ja keine.
30-Yard-Linie nicht überquert. Oder 31-Yard-Linie sogar nicht einmal überquert.
Ja. Freue ich mich. Will noch jemand was zur Offense sagen? Los. Sonst kommen wir zu unserem altbekannten Pass-Rush-Bingo, das ich gerne hier mit euch wieder einführen würde. Wir können wieder die altbekannten Sachen ansprechen. Gott sei Dank, wir sind wieder die Falcons. Wir gewinnen keine One-on-Ones. Also quasi niemand in der Line. Ne? Wir generieren kein Pressure. Wir sind nicht stark gegen den Run. Ja, ein paar Stunts können wir, ein paar Blitzes können wir, aber die verpuffen auch. Die sehen aber wenigstens lustig aus.
Zumindest hat sich jemand Gedanken gemacht, das stimmt.
Zumindest hat sich jemand Gedanken gemacht. Das ist unsere Mindestanforderung, die wir aktuell haben in unserem Team. Es hat sich jemand Gedanken gemacht. Ja, ja Pass Rush, liebe Leute. Wo steckt jetzt die Wahrheit? Sind wir der Pass Rush aus dem Vikings Game oder sind wir der Pass Rush aus dem Tampa Bay und dem Carolina Game? Kennen die uns vielleicht einfach zu gut, weil wir zweimal im Jahr gegeneinander spielen, die beiden Teams?
Daran muss es liegen. So und nicht anders.
Ich glaube nicht, dass wir nach wie vor im Pass Rush irgendwie gefährlich sind.
Nee.
Das mit Minnesota würde ich jetzt erstmal als Ausnahme stehen lassen.
Und, don't say.
Egal, ob wir irgendwelche Moves nicht finishen oder einfach nicht die individuelle Stärke haben, um an unseren Gegnern vorbeizukommen, wir sind im Ganzen noch nicht so weit.
Null. Null. Wir können auch absolut nicht contain. Wir können absolut
gegen Bryce Young.
So.
Ja. So.
Könnte am Sonntag Deutsch. Kritisch werden, auf jeden Fall. Ne?
Also, absolut. Mariota.
Egal wer. Oh, Mariota wünsche ich mir jetzt schon als Gegner. Der hat richtig Bock. Der ist doppelt und dreifach.
Da gehe ich auch schwer von aus. Ich hätte echt Lust, den zu sehen. Auch wenn ich dann jetzt im Fantasy-Football habe.
Der wird dann aussehen wie Heisman-Trophy, wenn er wieder.
Ja.
Nee, aber zusammen. Leonard Floyd zum Beispiel, so viele Plays von ihm, wo er da war, wo ich ihn mir angeschaut habe und dachte, 8 oder 9 Jahre Veteran, 10 Millionen, wieso? Wie hat der immer seine 10 Sacks gemacht? Ja klar, weil die anderen in der Line halt auch hier und da immer gute Namen waren. Also gar nichts. Schlechte Reads. Null Erfahrung gezeigt, null. Bei dem Touchdown von Rico Dowdle, wo sie an der Goal-Line sind bei uns, 1 oder 2 Yard-Linie vor der Endzone. Er steht außen, er hat den Contain theoretisch. Er rusht los, Bryce übergibt den Ball und er trotzdem erstmal, er hat die Übergabe nicht mitbekommen und er muss das Tackle setzen, weil er der Einzige ist, der im Backfield mit genug Speed kommt, wenn die Gap offen ist, dass er ihn von hinten noch stoppen kann. Nee, der rennt auf Bryce Young, weil er es nicht blickt. Also sorry, 8 Jahre oder 9 Jahre Veteran, 10 Millionen, Das ist ein Rookie-Fehler.
Ja, aber er ist ein Georgia-Boy.
Er ist ein Georgia-Boy.
Ja, also mal davon ab. Wir haben Rico Dowdle wie ein reliable Running Back 1 aussehen lassen. Ne? Er sah teilweise so fluky aus, der Typ. Ja, geil. Zu unserem Pass-Rush kann ich nur eins sagen. Bisher sieht es so aus, als wären Kevin und ich die Lachenden unter uns, die mit James Pierce und Jalen Walker mal so gar nichts anfangen konnten. im Draft?
Gebe ich euch. Gebe ich euch.
Ich habe nur gesagt, das braucht Zeit, habe ich gesagt.
Ehrlich, ich meine, es war auch klar, dass sie nicht First Year Ultra Impact haben und so weiter und so fort.
Natürlich.
Ich meine, Jalen Walker hat wenigstens im Running Game hier und da mal ein bisschen was gezeigt.
Ja, vielen Dank. Ja, kann man von einem First Round Pick einfach nicht erwarten, schon ab Jahr 1 reliable zu sein.
Reliable, ja, aber kein Star Impact.
Nun, wir haben keinen Abdul Carter. Und die Klasse war jetzt nicht so herausragend, dass wir jetzt sagen können, die hätten einen unmittelbaren Impact auf unser Spiel gehabt. Gerade wenn du zwei von der
Sorte
hast.
Dann gehe ich nicht hoch mit meinem First-Round-Pick. Sorry. Alte Thema, ich weiß.
Da bin ich absolut bei dir. Ne? Da kann man gerne drüber streiten, überhaupt gar keine Frage.
Streiten will ich nicht, aber... Hm. Aber, ja, Entschuldigung, also wenn ich mir einen James Pierce Jr. teuer erkaufe, mit einem Uptrade und meinen First Rounder aus dem nächsten Jahr weggebe, dann mache ich das doch für einen Spieler, wo ich sage, der gibt mir von Tag 1 etwas, was ich mir nicht anders holen kann. Wenn ich ein Development holen will, ja, dann nehme ich einen Pass Rusher aus der zweiten Runde. Da kann ich sagen, ja, wenn der nicht in Runde. Jahr 1 sofort klickt.
angesiedelt in der zweiten Runde war er, hast recht.
Ihr seid so doof, ey. Ich versuche hier einen ernsthaften Podcast zu machen.
Nee, aber es war. Den Punkt gebe ich euch auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass sie jetzt hier beide den 10-6-Season hinlegen werden und so weiter. Dafür sind sie einfach auch nicht weit genug. Ich habe aber nicht erwartet, dass sie so dermaßen verpuffen, dass von beiden so gut wie gar kein Impact kommt. Ich meine, ich muss auch sagen, bei mir waren sie an der Liste Nummer 1 und 2, ja. Aber ich hätte mir niemals beide gewünscht. Wenn ich den Step so gemacht hätte, okay, er war nicht mehr da, aber Michael Williams, das wäre mein Man-to-Be gewesen in dem Fall, dass du einen gegen Run hast, der ein bisschen Größe hat, der ein bisschen über seine Power kommt.
Du hast doch Jalen Walker gegen den Run, hast du gerade selber gesagt.
Ja, okay. Aber das habe ich nicht von ihm erwartet. Er gibt es mir on top. Also... 1A Grade, was soll ich sagen?
On top auf was?
Ja. Das ist es halt. So hier, du kriegst die Bonuszahlung, aber die Hauptzahlung bleibt aus, aber die Bonuszahlung.
Das ist, ja. Es ist halt wirklich erschreckend, auch mit wie viel, wie wenig Technik auch beide überhaupt haben. Also es ist bei JPJ, ja gut, im College-Tape schon überhaupt nicht angetan gewesen von seinem Speed-to-Power-Gefühl, was er nur gemacht hat und ja, in der NFL bringt das halt nichts, wenn du mit 245 Pfund gegen einen 320 Pfund O-Liner gegen anpushen willst, dann da brauchst du schon ein bisschen mehr ausgefeilte Technik. Ja. Und das ist ja brotlose Kunst und wie gesagt, sein Finishen, das ja, da packen wir sowieso schon seit Woche 1 drauf rum und auch schon vorher. Das ist einfach nix. Und auch diese Pressure-Zahlen von PFF, ne? Ich meine, da haben wir letzte Woche auch schon gesagt, ich meine, dafür, dass, und auch bei Baker, dass er über 3 Sekunden Zeit hatte, ein Pressure gut zu schreiben, wenn du so gefühlt 3,5 Sekunden brauchst, um den zu generieren, ist kein Pressure.
Das ist Schwachsinn.
Das ist einfach
kein nichts. Pressure, es ist Schwachsinn, einfach in dem Augenblick, ja, das zu werten. Das ist dann eher gute Coverage in dem Augenblick.
Ja, absolut.
Komplett.
Also, wir sagen das als die, die jahrelang auf die Coverage draufgehauen haben. Ja. Nebst dem Pass Rush. Ja.
Und gerade Coverage haben wir nicht wirklich was verändert. Außer Xavier Watts und Billy Bowman. Okay, wir haben viel verändert.
Und wir haben noch AJ verloren.
Ja, das kommt dann auch noch dazu. Und die Alford kommt rein, outside, und er funktioniert solide. Das war dann letztes Jahr wieder
geben, mal
irgendein
Muss Jimmy Lake. Geben. Ja, das stimmt.
Ja. Das war wieder so ein typisches wie damals Mike Hughes, up in Slot mit dir. Wir machen mal so ein kleines Experiment. Oh, es ging in die Hose. Aber dann ziehst du trotzdem ganz Jahr weiter durch. Ich meine, Jimmy Lake ist zum Glück jetzt weg. Braucht man nicht mehr weiter drüber reden, aber ich meine, man hat es ja auch wieder gemerkt, nachdem Onyemata raus war, da war ja gar nichts mehr. Uns fehlt so dermaßen die Masse in der Line. Gerade wo er dann raus war, die haben uns durch die Mitte so kaputt gelaufen, auch wenn der Running Back an der Line of Scrimmage den Kontakt hatte, wir haben es nie geschafft, ihn dann runterzubringen. Was der an Broken Tackles hatte, sowohl Hubbard als auch Dowdle, das ist beängstigend.
Absolut.
Könnte sagen, man hat es kommen sehen.
Nein. Also ja, wir ja.
Ja, ja, ja. Aber das war eigentlich schon der Tenor, den wir durchgeschoben haben durch die Preseason.
Ja. Ja. Ja.
Wollen wir nächstes über Thema. Herrn Carter reden? Habt ihr so richtig Bock?
Ach so, ich dachte, wir wollen erst über unseren Parker reden, aber wir können auch über Carter reden.
Na, lass mal über Carter erstmal reden.
Erstmal über Carter.
Mr. Carter hat es geschafft, 2 Kickoffs fallen zu lassen. Nate Carter hat es ebenso geschafft, den, Entschuldigung, auch da mal, dusseligsten Timeout, den wir jemals genommen haben. Also sorry, so ein Headcoach hat es wirklich nicht drauf mit Timeouts. Jedenfalls danach zu fummeln, Fumble Lost sogar. Wie unwürdig kann das eigentlich alles enden?
Nicht, dass es noch eine Rolle gespielt hätte.
Nein, aber Nate Carter, 3 Fumbles.
Ja. Wobei tatsächlich.
Also, warum ist er noch im Roster? Also Entschuldigung.
Ja. Ja. Wobei wahrscheinlich sagen die Coaches, ja, Derrick Henry hat ja auch 3 Fumbles und der darf auch noch spielen.
Ja. Ja. Genau.
Nee, also allein, dass er überhaupt da hinten drin stand, wirkte für mich so, ja, wir haben ihn halt wegen der guten Preseason, mussten wir ihn mitnehmen, wir haben nicht so wirklich eine Rolle für ihn, aber irgendwie müssen wir den Fans hier zeigen, so man wird auch belohnt für Preseason, ey Coach Williams, mach mal irgendwas draus, so wirkt es, weil du hast doch eigentlich deine gesetzten Leute mit, klar, Agnew ist raus, okay, was macht der überhaupt bei uns im Team? Dann hast du die Alford, Ray McLeod, Netron Brooks und Carter ist Nummer 5.
Tja.
Also, keine Hand und kein Fuß.
Ja. Willkommen in Atlanta. Da kannst du auch mit wenig Skill viel Geld verdienen, auf jeden Fall. Was heißt viel, ist natürlich relativ, aber.
Willkommen in Atlanta, also dem Haus der schwammigen Kaderentscheidungen.
Kader, ja, oder Kader?
Kader.
Kader. Schwammigen Kaderentscheidungen.
Ja, genau.
Nein, ehrlich, was macht der noch im Team? Also, Entschuldigung, ne?
Tja.
Dann haben wir einen Panther, der einmal 21 Yard puntet. Was verdient der nochmal? Und wer ist nochmal Captain?
Ja, kann nur froh sein, dass sein Vertrag ausläuft nach der Saison, weil so wie ich unser Team kenne, sagen die, Pinion ist so wichtig fürs Teamgefüge, den müssen wir verlängern.
Er macht Stimmung in der Kabine.
Der macht Stimmung in der Kabine, der ist jetzt halt nicht umsonst Team-Captain geworden.
Ich meine, Hand aufs Herz, könnte die Leistung vom Team nicht einfach so gewesen sein, weil die halt nicht verkraften, dass Young Wei Koo weg ist. Dass er so ein Locker-Room-Buddy war, dass sie alle so down sind und nicht da hinkriegen.
Dave möchte gerne über Kicker reden.
Ja.
Ja, schieß los, das Dave. War...
Also,
ja.
Es geht schon damit los. Wir hauen Young Wei Koo raus. Das, was wir die ganze Zeit gefordert haben. Alles gut, gehe ich voll mit. Ja, ein Tag vom Spiel, nachdem Parker Romo 5 von 5 verwandelt hat, gebe ich ihm absolut. Geben wir ihm direkt einen 2-Jahres-Vertrag wieder.
Die sind so geil.
Statt mein
die
zweites so Spiel abzuwarten. Ja. Der kommt raus, haut das eine aber wirklich Tunnel rein, gefühlt. So weit left war er vorbei.
Erst wide left, ne? Und den nächsten. Ja.
Und den nächsten dann wieder genau das andere. Bisschen näher muss man ihm geben, ja. Rechts halt vorbei. Also ganz ehrlich, sorry. Und du hast auch gesehen, die Spieler gehen zu ihm hin, so wirklich so, ja komm, ich muss es vor der Kamera zeigen, dass ich dir ein bisschen Trost spenden will und so weiter und so fort. Und fertig. So zweimal, der Arme, der war fertig, bis zum geht nicht mehr, keine Frage, okay. Und dann stellt sich Morris dahin, so, ja, wir müssen halt da einfach weiter Competition reinbringen, bis wir das Ding gefixt haben. Ja, was war denn
das? Wie viele Verträge also, wollen wir denn?
Ja, ohne Witz. Du zahlst Kuh doch eh. Dann lass ihn im Ding, lass Parker Romo 3 Practice Squad Elevation, also 3 Spiele kicken, 3 Spiele sehen gut aus, okay, gib ihm den Jahresvertrag. Nee, direkt wieder, oh, nee, geil, jetzt haben wir ihn gefunden nach 5 Kicks, wovon 4 davon unter 45 waren, muss man auch sagen, ja. Und einer auch schon sehr kritisch war eigentlich von der Optik, gleich 2 Jahre.
Das ist so typisch Falcons, wir haben hier einen Kicker, Problem, großes. Wir machen eine Kicking Competition. Und wir nehmen den Kicker, der vorher 10-mal erst gekickt hat in der Liga, anstatt irgendeinen Vet zu nehmen, der bewiesen hat, längerfristig in dieser Liga zu bestehen, das ist so typisch. Und wir werden jetzt wieder eine Kicking-Competition machen und wir werden wieder irgendeinen No-Name nehmen.
Hundertprozentig. Aber wenn du auch No-Name gibst, die keine Erfahrung haben, dann gib den Ding of the Doubt an Lenny Krieg weiter.
Nee, wenn du schon jemanden nimmst, der absolut keine Erfahrungen alles hat, dann gib mir wenigstens den Kicker, der Luft hat bei den 60 Yards. Dann nimm wenigstens den. Nicht den, wo ich sagen muss, oh, 45 Yards. Das ist schon weit, ne? Während andere Teams überlegen, bei 70 Yards zu kicken.
Ja. Ich meine, überleg mal, Brandon Aubrey, der kam ja, glaube ich, aus der USFL.
Ja.
Oder UFL, wie die heißt. Aus dem Nichts, das ist der beste Kicker der Liga. Und wieso greifen wir?
Ich muss ja dazu sagen, John Parker Romo war ja letztes Jahr in seinen 12 Kicks, beide Werke sind ja auch gut, hat er 11 Stück reingemacht. Aber wie gesagt, das Schlimme ist halt, die sind also direkt für 2 Jahre. Also das macht ja kein Team freiwillig. Und auch Competition heißt ja nicht, du machst ein Practice und signst direkt den ersten Dulli, sondern du sagst, ey, Competition heißt 2-3 Wochen im Trainingscamp, weil ich meine, dass Young Wei Koo seit 1,5 Jahren nicht gut kickt, wie gesagt, das weiß man. So, und da hättest du auch über den Sommer einfach mal viel mehr Competition haben müssen. Du hättest ja schon mal 1-2 Wochen sagen müssen, ey, pass auf, wir holen so ein paar Kicker ran und guck mal wirklich, wer davon gut ist. Jetzt stehst du da und ja, keine Ahnung.
Man hat sich einfach zu sehr beeinflussen lassen von Kevin, der immer vorgerechnet hat, was man sparen könnte bei einer Entlassung von Kuh. Und da hat man dann halt nur die Dollarzeichen in den Augen gehabt.
Ja, dann entlassen sie ihn nach dem ersten Spiel, wenn sein Vertrag voll garantiert wird. Da fasse ich mir auch doppelt an, dreifach an den Kopf. Weil es hat jetzt original gar nichts gebracht, ihn zu entlassen.
Ja, ja.
Außer für nächstes Jahr den Cap, aber.
Und deswegen meine ich ja, dass es einfach dumm war, ihn dann zu kicken. Und Romo halt direkt nach einer Woche, nach vielen kurzen, viel kurzen und so weiter, gleich einen dicken Vertrag im 2-Jahres-Vertrag zu geben. Dann lass ihn doch weiter im Team. Er kostet sich so oder so das, was er kostet. Du hast Parker Romo 3 Elevations frei im Practice Squad. Und sorry, die Practice Squad Plätze, der eine hin oder her. Ganz ehrlich. So, dann nimm ihn 3 Wochen lang mit übers Practice Squad, elevate ihn, lass ihn 3 Wochen starten. Wenn er nichts ist, behältst du Kuh weiter, schmeiß ihn raus und nimmst den nächsten ins Practice Squad. So.
Gerade bei unserem bekannt hohen Niveau, bei unserem bekannt hohen Niveau des Practice Squads, ist es leicht zu verschmerzen.
Ja.
Chris ist wieder böse auf unsere Backups.
Ja.
Verständlich. Ich meine, guck mal, ein Coach, der sich hinstellt und sagt, wir vertrauen unserem Elijah Wilkinson, Practice Squad Guy, so sehr, als ob wir nicht wirklich einen Abfall hätten von unserem Starting Right Tackle mit McGarry. Und dann machst du nicht einen einzigen Lauf in 3 Wochen über seine Seite?
Mhm.
Ja.
Oder halt wenn, dann noch über ein Tight End weiter außen.
Ich meine, mich würde es ja auch nicht wundern, wenn wir jetzt am Sonntag auf einmal wieder ein ganz anderes Team sehen, ne? Weil so ein bisschen schizophrenes Team sind wir ja eigentlich. Das heißt, theoretisch sehen wir jetzt wahrscheinlich eine richtig ansprechende Leistung. Dann geht das wieder hoch, dass alle sagen, oh mein Gott, wir haben gegen den Commanders gut gespielt, fast gewonnen. Wir sind wieder da. Jetzt haben wir die Bye, jetzt korrigieren wir alles. Ja, jetzt wird alles nochmal ausgetauscht, alles nochmal auf links gedreht.
Und dann kommen die Bills und geben uns 60-0.
Man muss natürlich auch anerkennen, die Carolina Panthers haben sich sehr gut auf uns vorbereitet.
Ach, come on.
Ja?
Nee, Chris. Ja, nee, den gebe ich nicht. Den gebe ich wirklich nicht.
Nee. Nein, natürlich haben wir unsere eigenen Fehler gemacht. Das ist doch. Da stelle ich doch gar nicht dabei in Abrede. Aber tatsächlich hat man sich eben sehr auf Bijan Robinson konzentriert. Auch.
Und, du lobst jetzt den Gegner dafür, dass er seinen Job getan hat.
Das haben die Vikings eben zum Beispiel nicht gemacht. Und da liegt halt die Differenz.
Aber trotzdem, ich meine, wenn ich jetzt die Panthers so angucke, hat Bryce Young gut gespielt? Will ich nicht geben. Nein. Nee. Er hat einfach fehlerfrei gespielt. So, aber nicht gut. Da waren keine guten Würfe mit dabei, da war einfach nur das sicher, was halt da war, das hat er genommen. Haben die Running Backs gut gespielt? Solide, auf jeden Fall. Aber nicht so, dass die Unterschiede waren. Die Unterschiede in meinen Augen waren halt wirklich die, dass wir uns selber andauernd ins Fuß geschossen haben. Andauernd. Und ich meine, ja, man kann den Panthers es geben. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, sie haben gut Defense gespielt, sie haben unsere Nummer 1 Waffe mehr oder weniger neutralisiert, der trotzdem über 100 Yards hatte, ne? Aber halt einfach nichts draus gemacht haben, aber wir sind halt viel zu fahrlässig, wir machen keine Hausaufgaben, wir warten zu lange und was erwartet man dann? Weil selbst die Coaches wissen, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, unser Job ist wahrscheinlich weg. Ah, da ist noch ein Buddy, arbeitslos, ja komm, den hole ich auch noch ran. Oh, der war vor 3 Jahren mal da, hat Special Team gespielt, vor 3 Jahren hatten wir gut Special Team. Ja, wir holen den auch mal ran. Ah, der ist als Corner nicht mehr gut, aber egal, Special Teams. Dann hast du so viele Leute nur für Special Teams und wir aktuell, es geht gar nicht anders. Wir müssen Platz 32 in der ganzen Liga im Special Team sein. Ich weiß nicht, ob wir sind, aber es geht gar nicht anders.
Auch nicht vorstellen, dass das irgendwie besser wird.
Nee.
Bryce Young, 5 Siege als Starter jetzt. 3 davon gegen die Falcons.
Immer eine Feel-Good-Story gegen uns zu spielen. Also.
Ja. Es ist, ich freue mich, dass wir Bryce Young seine Karriere hochhalten, wenigstens.
Wir haben ja noch ein Heimspiel gegen die Panthers.
Super. Motivierend, Chris, danke.
Vielleicht ist Morris bis dahin ja mal wirklich weg, aber das weiß nur Arthur Blank auf seiner neuen Yacht. Das sind die wichtigen Dinge für Arthur Blank. Ein neues Spielzeug kaufen.
Ganz ehrlich, wenn ich das von meinem Team sehen würde, müsste ich auch erst Frust kaufen.
Wenn ich der Idiot bin, der das so vergeigt mit den ganzen Anstellungen, dann ja.
Ich glaube, er sieht es aber so nicht.
Nee. Ich glaube auch nicht, dass so jemand das sieht. Das glaube ich auch nicht.
Der hat ja seinen guten, teuren Berater.
Oh ja. Der heißt ja auch mit Vornamen Teuer, von daher kann das eigentlich nur gut sein.
Stimmt.
Da mache ich drei Kreuze, wenn ich den nie wieder sehen muss, an der dieser Name gestrichen wird aus unserer Franchise. Ja. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber mal gucken.
Ich mache mal die erste Aua, okay. Mach mal bitte die erste Aua. Okay. Ja, bitte. Warum ist unsere Performance nie konstant und immer so hoch und dann wieder ganz schlecht?
Coaching. Front Office. Nächste Hour. Sorry.
Ich glaube, das wird kaum einer beantworten können, so richtig. Das ist.
Nein.
Das sind so viele Faktoren. Ich habe ein Parallelbeispiel. Wisst ihr, wer für mich im Fußball der Inbegriff von Selbstüberschätzung ist und Selbstzufriedenheit? Karim Adeyemi. Adeyemi führt sich auf dem Platz manchmal auf, als hätte er schon alles in seinem Leben gewonnen, was es so gibt. Der hat noch nichts gewonnen. Der hat nicht mal einen kleinen DFB-Pokal gewonnen. Nicht mal das. Aber er führt sich manchmal auf dem Platz so auf. Und da denke ich mir jedes Mal, Junge, bevor du rumläufst wie Cojones, so breit und dick wie Fußbälle, zeig doch mal
was. Gewinn erstmal was.
Gewinn erstmal was. Sei mal der Leader oder irgendwas. Und so kommen mir die Falcons, jedenfalls in den letzten Jahren auch öfter vor, die gewinnen ein Spiel und denken dann immer,
Superbowl.
That's what we are.
Ja.
Und wenn sie verlieren, ist das immer, that's not what us define. Okay, alles klar. Ein Sieg gehört uns und bei einer Niederlage sind wir nicht schuld.
Ja.
Das ist das, was ich letzte Woche zum Schluss noch gesagt habe. Die Aggressivität muss von Anfang an da sein und die war auch nicht auf dem Platz zu spüren.
Not really.
Null.
Zweite Frage. Wide Receiver Coach gefeuert und Offensive Coordinator an die Sideline. Ist das mehr als purer Aktionismus? Das hatte uns Chris vorhin einmal erläutert. Nächste Frage. Ich finde die gut. Einer meiner Lieblingsfragen, die jetzt kommt. Ja. Wann wird das endlich aufhören?
Wenn die NFL aufhört.
Wenn Weihnachten und Ostern zusammenfällt.
Immer. Das erste Wochenende im Januar.
Ja. Wir machen uns noch einmal durch. Danach.
Und dann machen wir einfach ein Casting. Ein Casting. Atlanta sucht den Supercoach.
Vielleicht mit einem neuen Owner. Vielleicht hört es dann auf. Guckt euch Washington an, so was so ein neuer Owner alles bewirken kann mit einem Team. Oh. Naja, egal.
Ich hacke immer wir zu wissen viel ja schon, wer unser Owner wird. Also
ja, ist richtig. Der macht das bestimmt besser als Papi.
Wenn wir Glück haben, ist der noch nicht so dick drinne im Bro-Business. Also, dass der noch nicht so die Kontakte hat, wo er sagt, also, die Kontakte wird er ja haben, aber dass er da noch nicht so dranhängt mit dem Herzen. Das können wir nur hoffen.
Ich vermute oder ich hoffe mal, dass er dann sagt, okay, ich werde meine Ownership stärken über Erfolg und dann auch was dafür tut, um Erfolg zu haben. Nicht von wegen, ich lebe eh sehr viel schon von meinem Namen und alle wissen, ich bin Top-10-Owner von Beliebtheit und so weiter und so fort. Und das reicht mir so halb auf die Art. Dann wirklich so sagt, ich definiere meine Franchise über Erfolg und fertig.
Beliebtheit gewinnt keine Preise, ne?
So ist es.
Also so Jerry Jones mäßig, ja, genau.
Naja, gut.
Er hat wenigstens
Super Bowl. Hat, naja.
Er hat zumindest einen Super Bowl.
Naja.
Auch wenn er ein Abendpunkt ist, er hat einen Super Bowl.
Hat er nicht sogar zwei?
Oder sogar zwei, ja.
Ja.
Aber guck mal, selbst bei dem ganzen Mist, den bei ihnen jetzt die ganze Offseason war und so weiter und so fort, trotzdem haben sie Siege, zwei Stück. Oder ein?
Sie haben nur einen.
Uno.
Ein. Aber sie sahen in jedem Spiel wenigstens gut aus und halbwegs konstant.
Nein.
Nein.
Doch. Okay, ich habe das Bears-Spiel noch nicht gesehen, aber die beiden Spiele davor sahen sie offensiv gut aus und im Eagles-Spiel
gegen die Giants war schon Wackelkontakt.
Ja. Aber 40.
Aber sie haben es gewonnen, Chris.
Sie haben es gewonnen und 40 Punkte gemacht. Wir haben nicht mal 4 Punkte gemacht.
Sie waren schlechter als die Saints. So.
Ja.
Das wird der Toilet Bowl dieses Jahr.
Aber oh, ja. Point Differential war besser bei uns.
Wie bei Oha. Saints. Ja.
Coach Happy.
Sehen wir bald Lenny Krieg?
Nein.
Ich weiß nicht, ich würde derzeit gar nichts mehr ausschließen, was Kicker betrifft. Also seid nicht so schnell.
Chris, hast du dich angemeldet in Atlanta?
Oder? Verbrennen wir noch das Selbstvertrauen vom International Path Player. Ja, alles klar.
So, auf jeden Fall wir noch. Aber was haben die Falcons dabei zu verlieren? Also ich meine, die brauchen sein Selbstvertrauen.
Wir haben, nein.
Der wird verbrannt, wenn die wollen.
Nein, Chris, wir haben in der Preseason gesehen, dass er noch nicht so weit ist.
Ja. Und wir zahlen ihm 3 Jahre Vertrag.
Aber wir haben gesehen, dass Kuh nicht mehr so weit ist. Wir haben gesehen, dass Bakaromo gehörig wackelt.
Das haben wir gesehen. Das haben die nicht gesehen.
Ich wollte sagen, unser Coach hat gesagt, Kuh war noch über 90% im Practice in der Preseason. Das hat ihm gereicht. Gut, man streicht einfach komplett, was er kompetitiv gemacht hat und sagt, ey, aber im Training, da ist er der Weltmeister.
Geil.
Trainingsweltmeister. Was müssen die Trainer in einer Woche machen, um das Ruder rumzureißen?
Das schaffst du.
Wir können ja mal, weil die Frage kam, glaube ich, auch auf dem Discord. Wie sieht denn so eine NFL-Woche überhaupt aus? Die ist viel kürzer, als man nämlich glauben mag. Es gibt richtig strenge Regularien. Du darfst, glaube ich, von Sonntag bis Sonntag darfst du, glaube ich, 3-mal trainieren.
Ja.
Und ich glaube, nur 2-mal davon padded. Full padded.
Ja. So ist es. Ich glaube, sogar meistens Donnerstag und Freitag oder Mittwoch und Donnerstag sind die full padded und nicht mal die machen alle Teams, weil sie auch immer wieder trotzdem Walkthroughs einsteuern, keine Ahnung was. Und der erste Tag ist fast komplett nur Gewichte stemmen, Gym, Analytics, Coaching, Coaches-Meetings und.
Ja, ich denke mal, wenn man die Meetings durch hat, wird man erkennen, wahrscheinlich auch bei den Falcons erkennen, dass die Offense etwas verändern muss.
Meinst du?
Und ja, schon, kommt mir so vor. Und man wird zumindest kleine Anpassungen vornehmen.
Hoffentlich mal richtige.
Ich hoffe, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, ich erwarte Development von unserem Quarterback vor allem, obwohl wir uns ja generell sehr schwer dazu tun, junge Spieler zu entwickeln. Siehe das Desaster letztes Jahr mit den Defensive Tackles und allem drum und dran. Das erwarte ich. Und ja, unleash the dragon, sage ich nur. Gib Penix wieder das, was ihn stark gemacht hat. Sag ihm, ja, fuck it, ob du jetzt, oh, das wird wieder gefleckt, ob du jetzt dem Ball auf einen Checkdown interceptest, weil der Gegner es mit erwartet, oder du gibst wenigstens unseren Receivern die Chance, mach es wieder. Wirf deine engen Fenster. Wir brauchen es. Wir werden es gegen die Commanders wahrscheinlich brauchen, dass wir über 30 Punkte gehen. Seien wir ehrlich. Ne? Auf jeden Fall. Wir brauchen die Aggressivität, die uns Panics geben kann.
Wenn du die Interception wirfst, dann bitte lieber 50 Yards weiter runter im
Feld. Downfield, ja. Ich wollte gerade sagen, man nennt sowas auch einen Armpunt. In dem Fall vom Quarterback. Ja. Ein Armpunt, also mit der Hand. Und da sehe ich es auch so, dass die Coach wahrscheinlich so sagen, oh, Panics ist uns sehr unsicher und so weiter. Wir müssen das Playbook richtig schön flach und eng halten. Nur das Einfachste und so weiter. Ich sehe es eher anders und sage, mach das Ding auf und werd mal ein bisschen kreativ, werd ein bisschen vielseitiger. Lass Panics auch ein bisschen so seine Stärke finden. Seinen Weg finden, welche Plays er am meisten mag.
Nein, du kannst es ja auch gar nicht mehr kleiner machen.
Ja, also, ja, es geht ja nicht mehr.
Ne?
Ja.
Das soll jetzt nicht hier überspitzt klingen oder so, aber es ist ja aktuell sehr, sehr kleines Playbook, was wir spielen.
Deswegen sage ich aufmachen. Mach's Playbook auf.
Ja.
Lass ihn ein bisschen seine Wohlfühlzonen finden und spiel nach seinen Stärken. Und nicht nach dem, was du denkst, machen zu müssen, um ihn zu schützen.
Ja. Lag das Problem der Offense mehr am Konzept oder an den Spielern? Da haben wir jetzt schon ganz viel drüber geredet, über die schlechten Konzepte. Eine Sache möchte ich noch in den Raum werfen, weil es seit Woche 1 eines der größten Probleme ist, die auch Sonntag wieder ganz offensichtlich waren. Der Effort der Spieler ist, die laufen ihre verdammten Routen nicht zu Ende. Das ist so eine Never-Ending-Story irgendwie bei uns. Und das lässt keine Befreiung für den Quarterback weiterhin, aber auch das lässt Panics manchmal richtig schlecht aussehen, wenn die Bälle auf einmal im Nirgendwo landen und du so denkst, was hat Panics da gesehen? Ja, aber die laufen die Dinger nicht zu Ende manchmal.
Ja, für mich ist das auch eine Geschichte der Disziplin einfach. Wenn ich als Coach meinen Spieler nicht vermittle, dass sie die Aufgabe zu Ende erfüllen müssen, dann habe ich doch schon einen Schwachpunkt.
Ja, vor allem nicht nur, dass sie ihre Route nicht zu Ende laufen. Du merkst einfach, die Receiver sind absolut nicht auf der gleichen Page mit Michael Panics. Wenn der Receiver eine Option Route hat, also wir hatten, glaube ich, das ganze Spiel über 3 Option Routes und jeder dritte, also jeder einzelne von diesen Option Routes, 3 verschiedene Receiver, hat die falsche Read gemacht.
Bezeichnend.
Ja.
Das ist echt bezeichnend. Eure Meinung? Ein schlechtes Spiel von Panics oder ein neues Quarterback-Problem in Atlanta?
Ball flach halten.
Ja, Quarterback-Problem haben wir noch nicht.
Nee.
Und ich hoffe, wir werden es auch nicht mit ihm haben. Dafür mag ich ihn zu sehr.
Ja.
Absolut, absolut. Und er hat uns ja schon auch gut gezeigt, dass das sehr gut kann.
Ist mit dem Spiel die Saison schon gelaufen? Playoffs weg?
Ich erinnere mich an letztes Jahr, wo die Saints, glaube ich, nach dem ersten Spiel mit 2-0 da standen. Mit zwei wirklich überzeugenden Siegen. Ja. Also auf Deutsch ist es eigentlich noch gar nichts passiert. Es liegt an den Coaches, da jetzt was anderes draus zu machen. Das Problem ist halt, dass wir jetzt schon in der South mit 2 Niederlagen dabei sind. Und das ärgert mich schon ein bisschen. Aber generell ist eigentlich noch gar nicht richtig, was passiert.
Unglücklich ist natürlich auch, dass die Bucks jedes noch so kleine Ding noch irgendwie gewinnen. Ich weiß nicht, in was für einen Zaubertrank die dieses Jahr gefallen sind, aber die haben so viele Ausfälle in der O-Line. Auch da sage ich wieder, und auch auf Receiver, ja, die sind einfach viel besser vorbereitet als wir in solchen Sachen. Tut mir weh zu sagen. Aber die haben über Jahre hinweg sich ihre Backups gut aufgebaut.
Ja, ja. Das Team in sich ist einfach, also in meinen Augen Tampa Top 6 Team der NFL. Alleine wegen der Kadertiefe.
Kadertiefe, das Coaching. Das Spirit so ein bisschen, den wir eigentlich haben wollen, so dieser Spirit. Wir schaffen es auf jeden Fall. Am Ende sind wir die Gewinner.
Ja.
Oh, eine Nachricht, die wird Kevin freuen. Desmond
Watson. Oh, nee. Mann, ey. Siehst du, ich sage, die machen alles richtig. Die haben einen Kühlschrank im Team. Einen Kühlschrank hat bei den Eagles einen Touchdown gemacht.
Team jetzt ja, 2.
Schon wieder Wayers auch ein Kühlschrank.
Ey, habt ihr gesehen, wie schnell Jordan Davis gelaufen ist?
Nach dem Block, ne?
30 km/h. Der ist über 300 Pfund schwer, der Junge.
160 Kilo oder sowas, ne?
Hatte
über 30 km/h.
Das macht mit dem Fahrrad nicht.
Ich war gestern, stell mal vor, der kommt so auf dich zugesprintet. Ich hätte
lieber nicht.
Dann wird es dunkel.
Direkt,
Okay. Wenn es richtig dunkel, ja.
Also was da an Alarmanlagen an Autos angehen müssen, wenn der da mit seinem Gewicht die Straße runterrennt.
Gibt es irgendwas Positives aus dem Spiel? Ich hab was.
Was Positives?
Ja, es ist gerade mal Woche 3.
Ja. Sonntag ist wieder ein neues Spiel. So.
Ich überlege gerade sehr hart. Ryan Usel ist was Positives aus dem Spiel.
Ja.
Bis
ja.
auf seine Snaps.
Und mit Abstrichen auf Caden Ellis.
Das fand ich echt schwach, dieses Spiel.
Endlich
Caden Ellis. Das erste Quarter hatte. Bitte?
Endlich Caden Ellis, sage ich. Der war ja die ersten zwei Wochen very quiet.
Schön, dass er. Ich fand ihn auch in der ersten Halbzeit echt nicht gut. In der zweiten Halbzeit hat er ein bisschen mehr aufgedreht, aber in der ersten Halbzeit, der hat so viele Mysteries gemacht und Tackles brechen lassen, Finger nicht richtig dran bekommen, falsche Gaps reingeschossen. Aber er hat sich gebessert.
Und ich finde, dann können wir auch Props rausgeben an Xavier Watts. Der spielt echt einen konstanten Stiefel runter für einen Rookie, finde ich.
Ja, ja.
Na, seht ihr, auch an alle da draußen, es gibt immer was Positives. Man kann aus allem etwas Positives rausziehen. Wo muss man jetzt ansetzen? Quarterback, O-Line, Offensive Coordinator, Head Coach. Kevin, wo würdest du anfangen?
Das wisst ihr ja schon. Das wisst ihr ja schon seit letztem Jahr. Wann ist er eingestellt worden? März oder so? Ja, wie gesagt, alles, was wir da auf dem Spielfeld sehen, disziplinlos, Köpfe werden schnell hängen gelassen. Weiß ja nicht, ob unser Head Coach dafür der Richtige ist, aber ja. Ich bin nicht der, der die Entscheidung dafür trifft.
Das heißt ja nicht umsonst, der Fisch stinkt nur vom Kopf an.
Yep. Jo. Das waren unsere Hours. Hat noch jemand irgendwas Wichtiges zu sagen, ja, was natürlich. Er unbedingt loswerden möchte?
Natürlich, ich will noch unbedingt loswerden, dass meine 4-13 jetzt wieder im Spiel sind.
Sehr gut. Meine 6er, bis jetzt habe ich habe gesagt 1-3 zu bei. Könnte kommen. Ich habe nur nicht gedacht, dass wir gegen die Panthers verlieren.
Du hast jetzt nicht irgendwas Motivierendes erwartet, oder?
Ja,
Sonntag, also wir haben berechtigte Chancen, Positives, Sonntag den Ersatzquarterback beim Gegner auf dem Feld zu sehen. Ob es besser wird, kann ich nicht versprechen.
McLaurin ist übrigens auch angeschlagen, der ist auch noch daubvoll. Aber selbst das muss nichts heißen, die Commanders, die werden sich da schon irgendjemand aus den Ärmel zaubern.
Ja, aber die Commanders sind jetzt Favorit.
Ja, ja, sowieso.
Ich habe vorsorglich schon mal Crosby Merritt in Fantasy aufgestellt.
Das ist eine gute Idee, habe ich auch, muss ich auch noch machen. Ich habe nur Angst, dass wir jetzt nach der Performance jetzt sozusagen alles versuchen, um zu gewinnen und dass wir jetzt AJ zu früh reinrushen werden.
Ich glaube ich nicht.
Ich hoffe es wirklich nicht.
Nein. Gab übrigens noch eine Aua, Dominik.
Ja, von einem Commanders-Fan, ne?
Ja, aber gibt es diese Woche, glaube ich, nicht. Oder wenn spontan, wie jetzt am Samstag im Belushis, aber. Sonst wissen wir nicht, wo man das gucken kann.
Gibt es eigentlich noch was zu Onyemata? Hat man da was gehört? Der hat ja das Spiel verlassen.
Kein Update.
Nö.
Kein Update.
Alles wie immer. Kriegen Passt wir dann wieder Team. Samstag zu hören.
Nein. Morris bezeichnet, quote unquote, the spade a spade. Ich glaube nicht.
Ja.
Das war das Quatschigste, was ich je gehört habe von dem Falcons nahen Reporter. Also Morris ist garantiert nicht jemand, der einfach Sache Sache ist, sondern der immer um heißen Brei rumredet.
Ja. Absolut. Habe ich auch nicht verstanden.
Wahre Worte.
Weiß gar nicht, war es Taron Wack?
Ich glaube, es war Wack, ja. Aber gut, die ist ja auch sehr, sehr nah dran. Die ist ja angestellt vom Team. Die muss
aber trotzdem. Also, wem will sie das denn glaubhaft versichern?
Das ist richtig.
Egal. Kevin. Wann bist du bei RTL?
Ich bin morgen zum Vortragen da. Wann genau es ausgestrahlt wird, kann ich noch nicht sagen.
Was trägst du denn vor?
Ich weiß noch gar nicht, was ich vortragen darf. Ich wurde nur eingeladen. Das heißt, das wird wahrscheinlich heißen, wo halt hier liegen. Und dann frage ich, wo halt hier liegen? Fragt man sich dann halt. Aber ich werde morgen dann mal bei RTL bei meinem Namensvetter antanzen dürfen. Und dann auf dem Discord-Server posten, yes. wann ihr euch das anhören dürft. Sollt, müsst.
Machen wir. Ich wiederum bin bei den German Wildhawks?
No Hawks?
Ich glaube, weiß ich.
Ich auch nicht.
Bin ich zu Gast, wann der Podcast ausgestrahlt wird? Keine Ahnung. Hab übrigens gesehen, mein Gesprächspartner ist ein Blau-Weißer.
Oh, Glück auf.
Freue ich mich.
Bei mir der erste Liga.
Raus an Moritz von den German Whitehawks. So nenne ich euch jetzt einfach. Keine Ahnung, ob ihr so heißt. Auch das teile ich dann gerne auf Discord, so wie ihr wollt. Jo, das war's. Das war unsere anderthalbstündige Sitzung. Therapiestunde.
Hat gar nicht wehgetan.
Hat kaum wehgetan.
Denkt dran. Es tut mehr weh wieder vor.
Nur noch nächste Woche, diesen Sonntag, und dann haben wir eine Woche Ruhe. Und alle haben sich über die frühe Bye-Week beschwert vor der Saison. Ich glaube, wir brauchen sie alle. Vor allem der Coaching-Staff, der braucht ihn wahrscheinlich unbedingt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt eben durch. So. Wir hören uns Sonntag auf dem Discord-Server. By the way, spult ihr 2 Sekunden, also 2x zurück beim Game Pass, um die Ami-Werbung zu kriegen?
Nö.
Ich mach's. Also ich hab's versucht, ich hab 2 Quarter durchgehalten, also eine Halbzeit, und es ging mir so auf den Sack. Alter Schwede, das ist ja diese B-Win-Werbung, wo der sich die Chips in den Mund reinwirft und eine Nahaufnahme. Könnte ich durchdrehen. Ich kotze jedes Mal, weil ich das so ekelhaft finde. Und dann noch dieser, ist nicht Björn Werner, ist der andere deutsche ehemalige NFL-Spieler.
Vollmer, Sebastian Vollmer.
Vollmer, oder
meinst du den D-Liner?
Weil den Markus Kuhn, die Werbung. Ganz, ganz schrecklich. Da habe ich lieber ein Delay von 20 Sekunden und häng hinterher von unserem Discord-Server. Meine ich. Also, kann ich auf den Tod nicht leiden, was da mir geboten wird. Das ist so teuer. Stelle, der Game Pass ist so teuer geworden. 189 Euro, beziehungsweise 209, wenn du dir teilst mit jemandem. Ich teile ihn ja mit Santo jetzt. Aber das ist so teuer, wenn ich daran denke, dass wir vor 5 oder 4 Jahren haben wir noch 69 Euro im Jahr gezahlt, wo der Game Pass noch der NFL gehört hat. Und ich hatte Verbindungsprobleme das ganze Spiel über.
Ja, es laggt die ganze Zeit komplett.
Als das Dortmund-Spiel vorbei war, was auf The Zone lief, danach wurde es ein bisschen besser.
Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
Ich weiß es nicht. Mir ist es nur aufgefallen, weil ich nebenbei ja Dortmund noch geguckt habe gegen Wolfsburg. Persönliches Interesse daran. Danach wurde es merklich besser. Aber es kann nicht sein, dass The Zone so viel Geld dafür nimmt und den gleichen Server nutzt wie für Fußball, wenn da so ein Event läuft. Könnte ich mich aufregen, könnte ich mich tot ärgern.
Ja, dann ist denen auch dummerweise völlig egal.
Also, natürlich ist denen das egal.
Stiefmütterlich wieder
Bandel. Die sehen nur Money und fertig. Aber an der Stelle von mir ein kleines Shoutout an Chris und Tim. Dank euch sehe ich keine deutsche Werbung, weil ihr habt so schlechtes Internet, da muss ich immer zum Anpassen, weil wir gucken zusammen eine Watchparty, muss ich immer 20 Sekunden Pause machen zum Anpassen.
Dadurch sehr, sehr raus. Cool. Seht ihr, auf unserem Discord gibt es auch den Audiokanal. Der wird vorrangig von Dave bespielt. Wer Bock hat, sich im Live im Audio auszutauschen, weil er keinen Bock hat auf Schreiben, sei immer noch herzlich gerne eingeladen. Ja, ich kann es mir nicht geben. Also jetzt nicht, weil ich auf deutsche Werbung raufhauen möchte, sondern weil die Werbung so ekelhaft ist. Die ist so ekelhaft. Krieg ich Herpes. Drüber nachdenke.
Lass mal lieber sein.
Ja, eben. So ist es. Ich habe noch nie in meinem Leben Herpes gehabt und 3-mal auf Holz geklopft. Darf auch gerne so bleiben.
Ich bin gespannt auf den dienstäglichen Talk.
Na, ich spule jetzt zurück. Ich sehe sie ab jetzt nicht mehr. Okay, gut. Okay. Ich spule zurück. Das ist mir echt ein Bedürfnis. Ansonsten, schöne Woche. Stellt eure Fantasy auf. Liebe Grüße geht raus an unsere 3 Ligen. 3 Gruppen, die wir mittlerweile haben. Ey, ist competitive ohne Ende. Ich habe verloren gegen Kevin aus der Badewanne, weil CeeDee Lamb ausgefallen ist und 0 Punkte gemacht hat. Und weil Kevin Caleb Williams hatte. Übrigens der einzige Second-Year-Quarterback, der, glaube ich, einen Schritt nach vorne gemacht hat bisher,
Caleb Williams. Komischerweise habe ich Caleb Williams.
Jo, ich habe schon mal vertraut.
Stimmt. Jetzt aber wirklich tschüss und bis nächste Woche.
Ciao.
Rise up.
Ciao. Footballerei.